Sagt, ihr könnt euch setzen, aber die meisten haben ja eh gesessen. Habt ihr nicht so eine Aufsteh-Lobpreiskultur anscheinend? Ja, wie gesagt, mein Name ist Daniel Gerasch, ich bin Pastor in Schwabach, einer von einigen Pastoren tatsächlich, also wir sind 4 Hauptamtliche da. Genau, und vielleicht noch so 2 Sätze zu mir. Ich bin Vater von 3 Kindern, verheiratet und jetzt seit 8,5 Jahren im Schwabenländle. Aber vielleicht haben es manche vermutet, ich komme nicht direkt ursprünglich von hier, sondern bin in Berlin aufgewachsen. Von daher nicht ganz so org-schwäbisch, mein Dialekt. Ja. Cool. Ich möchte mit euch heute Morgen sprechen über ein Gebet. Und zwar bewegt mich dieses Gebet immer wieder. Es inspiriert mich. Und ich finde das inspirierend auch für die Art und Weise, wie ich bete für andere und auch für Umstände, für Situationen, auch für Gemeinden. Also es ist auch sozusagen, es inspiriert stark die Art und Weise, wie ich für euch bete, für die Kompassgemeinde hier in Schwenningen. Und ich würde euch da gerne mit hineinnehmen. Ja, wollen wir uns das anschauen? Es ist ein Gebet von Paulus, das Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus. Und wir finden es in dem Brief, den er geschrieben hat an die Epheser, und er hat praktischerweise sein Gebet einfach aufgeschrieben, ne? Oder müsste ehrlicherweise sagen diktiert, weil er eigentlich fast nichts selber geschrieben hat, sondern da hatte immer jemand, der dann für ihn geschrieben hat und spricht sich wahrscheinlich oder denkt sich auch leichter. Genau, also Paulus betet für die Gemeinde oder für die Christen in Kleinasien, in Ephesus, und wir wollen ein bisschen gucken, was man davon lernen kann. Aber zunächst will ich mit euch 2 Personen anschauen, also eine genauer gesagt, etwas genauer. Wir haben die hier abgebildet, und ich finde, die beiden und vor allem also der Junior und sein Leben helfen so ein bisschen zu verstehen, worum es in diesem Gebet eigentlich geht. Also das sind Friedrich von Bodelschwing, und er hat seinem Sohn den kreativen Namen gegeben, Friedrich von Bodelschwing. Junior ist der Linke, wie ihr vielleicht vermutet habt. Genau, und die beiden haben, also der Vater und dann vor allem auch der Sohn, haben sozusagen Bethel gegründet. Bethel ist ein, genau, das, ich lese es einfach vor. Also, oder vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück. Bethel ist sozusagen ein Werk, was sich schwerpunktmäßig ursprünglich eigentlich um Menschen mit Epilepsie und dann später um verschiedenste Arten von psychischer und physischer Behinderung gekümmert hat. Und der Vater, sozusagen Bodelschwing, hat es gegründet, und sein Junior hat es dann irgendwann übernommen, 1910. Und es gibt eine Begegnung, die uns geschildert wird von Bonhoeffer. Die findet sich in der Biografie von Eric Metaxa. Vielleicht schon mal gehört, die kam so vor einigen Jahren raus. Über Bonhoeffer. Bonhoeffer ist jedenfalls ein Begriff. Schon mal gehört, ja. Also wenn man Bodelschwing nicht kennt, verstehe ich, ja? Aber Bonhoeffer könnte man kennen. Und es gibt eine Begegnung von Bonhoeffer mit Bodelschwing in der Nazi-Zeit. Und davon berichtet Eric Metaxa, und da würde ich euch gerne mit hineinnehmen, was sozusagen Bonhoeffer sagt über Friedrich Junior und über Bethel. Ja? Also, das ist der Besuch. Bethel begann, und das schreibt er jetzt, ja, 1867 als christliche Gemeinschaft für Menschen mit Epilepsie. Um 1900 enthielt sie bereits mehrere Einrichtungen und Gebäude, die sich um 1600 physisch und psychisch beeinträchtigte Menschen kümmerten. Friedrich Junior übernahm die Leitung 1910 und als sein Vater starb. Und um 1930 war Bethel bereits eine komplette Stadt mit Schulen, Kirchen, Bauernhöfen, Fabriken, Geschäften und Häusern für Patienten, Krankenschwestern und Pfleger. Im Zentrum standen mehrere Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, unter anderem Waisenhäuser. Und Bonhoeffer sah Bethel als die Antithese zur Nazi-Weltsicht, die Macht und Stärke verherrlichte. Es war das Evangelium sichtbar gemacht, eine Märchenwelt der Gnade, in dem die physisch und mental Benachteiligten versorgt und gepflegt wurden, in einer eindrücklich greifbar christlichen Atmosphäre. Das ist Bonhoeffers Eindruck, nachdem er Bethel besucht hat. Wir befinden uns in den 1930er Jahren, Also das Nazi-Regime ist schon an der Macht. Und Bonhoeffer besucht Bethel, eine inzwischen komplette Stadt, die sich der Pflege von bedürftigen Menschen verschrieben hat. Gigantisch, was da entstanden ist. Und ich finde es so schön, wie er das beschreibt. Es ist wie eine Märchenwelt der Gnade, die regiert wird von einem anderen König. Hier regiert jemand anders. Also in den 30ern, was relativ wohl bekannt ist sozusagen, dass die Nazis über 6 Millionen Juden hingerichtet haben im Zuge des Zweiten Weltkriegs. Was nicht ganz so bekannt ist, dass auch Hunderttausende von psychisch kranken Menschen hingerichtet worden sind. Das waren sozusagen im Zuge der Entwicklung des Übermenschen, haben die eben nicht dem Nazi-Weltbild entsprochen, was eben Stärke und sowas verherrlicht hat. Und so kam es auch in Bethel immer wieder dazu, dass die Nazis die Übergabe der Patienten gefordert haben. Also die kamen sozusagen vor die Tore der Stadt, so ein bisschen fast ein mittelalterliches Bild, ne? Mit Stadttoren und so, und haben die Übergabe der Patienten gefordert. Also es haben ja tausende Menschen in Bethel gelebt. Und es war so eine eigene Stadt, die regiert wurde von einem anderen König. Ja? Außerhalb von Bethel regiert Hitler, aber in Bethel regiert König Jesus. Und die Menschen, die da leben, haben sich verpflichtet, so eine Kultur des Evangeliums, so eine Märchenwelt der Gnade zu errichten. Aber es kam eben immer wieder vor, dass die Nazis eben mit Wagen und Panzern und so weiter vor Bethel standen und die Übergabe der Patienten eingefordert haben. Und Friedrich Junior hat geglaubt, dass er regiert wird und dass er verantwortlich ist einem anderen König, dem auch die Nazis verantwortlich sind, nämlich König Jesus, und hat sich deshalb geweigert, die Übergabe der Patienten zu tätigen. Und ich könnte mir es nur vorstellen, dass diese Phase unfassbar stressig für ihn war. Also, dass es ein permanenter Stress war. Und kurz nach Kriegsende ist er direkt gestorben. Wahrscheinlich aus purer Erschöpfung einfach. Also mit gerade 70 Jahren. So, kann man nicht so direkt nachvollziehen. Und trotzdem ist es irgendwie beeindruckend, finde ich, dass jemand lebt in Nazi-Deutschland zur Zeit des Dritten Reiches und eine Stadt aufbaut, in der eine andere Kultur lebt, wo wir sagen, hier regiert König Jesus und wir leben anders. Hier leben wir anders. Und wir finden es beeindruckend, sagen, das ist voll cool, ja, wir hören das, Friedrich Junior, cooler Typ, ist schon eine Weile her. Aber wahrscheinlich ist das jetzt nicht direkt so meine Perspektive. Oder das würde ich jetzt nicht so in näherer Zukunft machen, irgendwo eine Stadt errichten und was weiß ich, ja, so, sagen, die Herrschaft von König Jesus in meinem Umfeld aufrichten. Aber ich würde behaupten, dass dieses Gebet, was wir uns anschauen, genau das zum Ziel hat. Dass wir sozusagen das Wesentliche an Perspektive, was Friedrich Junior ausmacht, auch für unser Leben gewinnen. Ja, Paulus betet für die Christen in Ephesus und ich bete immer dasselbe Gebet für die Christen in Schwenningen. Wollen wir uns das Gebet mal anschauen? Das lädt uns ein zu einem Lebensstil. Und zwar Epheser 1, Vers 15 bis 16, fangen wir mal an. Ja? Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten. Also es ist schon mal was ganz Interessantes. Also er hat gehört von dem Glauben und von der Liebe der Christen in Ephesus. So, wie macht sich Glaube und Liebe ausdruckbar, wahrnehmbar sozusagen? Wie merkt man das, dass Glaube und Liebe gelebt werden? Das ist das Lustige in unserer Spätmoderne, generell sozusagen Deutschland, Nachkriegszeit, wie auch immer, dass für uns Glaube häufig so was sehr Privates geworden ist. Ne? Also ich glaube, was ich glaube, so, das ist ja mein Ding. So ist es offensichtlich bei den Menschen in Ephesus nicht, bei den Christen. Und auch ihre Liebe ist nicht so Pärchen, wie auch immer, mäßig, sondern, also die haben sich auch nicht Liebesbriefe geschrieben, sodass er davon erfahren hätte, sondern Glaube und Liebe finden offensichtlich krassen Ausdruck in der Art und Weise, wie sie sich verhalten. Also sie müssen sich ganz anders verhalten haben als der Rest, sodass Paulus davon hört. Sagt, ich höre von der Art und Weise, wie ihr lebt, wie ihr Glaube gestaltet und wie ihr liebt, ja, aufgrund eures Glaubens. Und das hat er wahrgenommen. Das ist immer die Frage, würde man das bei uns auch so wahrnehmen. Und dann betet er für sie regelmäßig, er hört nicht auf, für sie zu beten, weil es richtig gut läuft. So, wie ist es bei uns? Wann beten wir? Ich ertappe das immer mal wieder, dass Glaube, der Ausdruck in Gebet findet, häufig eher so ein bisschen Krisenmanagement ist. Schon mal erlebt? Also, was ich vor einiger Zeit zum Beispiel ist, meine Tochter, meine Älteste, wir waren auf dem Spielplatz und, also nicht ich, aber meine Frau mit den Kindern, und dann ist sie so von Pfosten zu Pfosten gesprungen, waren so große Holzpfosten, ja, und dann hat sie einen nicht erwischt, dafür hat sie dann den Pfosten mit der Stirn erwischt. Also, und er hatte hier eine riesen Platzwunde, ne, alles blutig. Und was ist dann die Reaktion? Natürlich haben wir so eine Familien-WhatsApp-Gruppe, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch. Was schreibt man da rein? Oh, ihr müsst beten, ist was Schlimmes passiert. Ne, so funktioniert es normalerweise. Irgendwem ist was passiert, könnt ihr dafür beten. Versteht ihr? Glaube sozusagen findet Ausdruck in Gebet als Krisenmanagement, als Antwort auf ein Problem. Oh, irgendwas Schlimmes ist passiert, jetzt müssen wir beten. So ist es bei Paulus offensichtlich nicht. Er betet für sie, weil er gehört hat, dass es da richtig gut läuft. Also was wäre sozusagen erste Reaktion von Paulus auf die Art und Weise, wie wir beten? Wenn es gut läuft, sollten wir nicht aufhören zu beten. Wenn es schlecht läuft, genauso. Ja? Also sozusagen, wann lädt er uns ein? Wann sollten wir beten? Wann ist es ein guter Zeitpunkt, um füreinander zu beten? Immer. Ja. Cool. Also nicht nur Gebet als Krisenmanagement, sondern immer. Wie beten wir dann, wenn wir beten? Was betet Paulus? Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, was betet er jetzt für uns? Euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser versteht, besser erkennt. Also Paulus betet nicht für die Umstände, ja? Nicht für Onkel Erwin, der irgendwie Hüftprobleme hat, oder Natascha, die umgeknickt ist, oder der arme Chris, der gerade von seiner Freundin verlassen worden ist und jetzt furchtbar traurig ist oder so. Sondern, er betet überhaupt nicht für die Umstände. Das finden wir nie bei Paulus, in keinem einzigen Gebet, was wir sozusagen verschriftlich haben. Er betet nie für die Umstände. Wie ist es bei uns meistens? Weiß ich nicht, wie es bei euch ist. Ja? Also, ich kenne es jedenfalls von Christen, dass sie primär für Umstände beten. Er betet nicht für Umstände, sondern für Weisheit und Offenbarung. Weil er sagen würde, und das ist deutlich auch an seiner Theologie und die Art und Weise, wie er mit den Gemeinden umgeht, mit den Christen, jeder Umstand, in dem du bist, ist eine Gelegenheit, dichter an Gott ranzukommen. Das heißt, wir beten nicht, dass sich die Umstände jetzt ganz schnell ändern, dass der Christi wieder eine neue Freundin findet oder was weiß ich, ja? Sondern das ist die Perspektive zu sagen, egal in welchen Umständen ihr euch gerade befindet, dann ist das eine Gelegenheit, um dichter an Jesus ranzukommen. Egal wie schwierig die Umstände sind, sie sind eine Gelegenheit, dichter zu Gott zu kommen. Also betet er nicht für die Veränderung der Umstände, sondern dass wir fähig sind, in den Umständen verändert zu werden. Dass wir in allen Situationen so eine Öffnung unserer Perspektive bekommen. Und ich glaube, es war diese Art von Gebeten, die Bodelschwings sozusagen auf Drive gehalten hat in dieser ganzen Zeit. Ja? Dass jemand für sie gebetet hat, für den kleinen Friedrich, dass er fähig ist, in den Umständen zu erkennen, dass Jesus König ist, dass er regiert und nicht Hitler. Dass er deshalb fähig ist, die Herrschaft Jesu, was der Auftrag aller Christen ist, sichtbar werden zu lassen in unserem Umfeld. Zu glauben, nein, ich gebe nicht auf, sondern ich bleibe dran, egal wie verheerend die Umstände auch aussehen mögen. Die Nazis stehen vor der Tür mit Wagen und Panzern, aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde die Menschen nicht ausliefern, weil ich weiß, dass Jesus König ist und dass auch Hitler und jeder einzelne Soldat sein Leben vor Gott verantworten muss. Mein Leben wird regiert von König Jesus. Und es findet nicht Ausdruck in Corona-Protesten oder was weiß ich, sondern in der Art und Weise, wie wir Leben gestalten. Dass Jesus' Herrschaft sichtbar wird, dass wir eine Märchenwelt der Gnade erschaffen. Das wäre zum Beispiel zumindest das Vorbild. Ja? Wie genau? Ja? das Gebet geht weiter. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Betet ihr das manchmal? Herr, erleuchte die Augen seines, ihres, wie auch immer, Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist sehr biblische Sprache, finde ich. So, jetzt könnte man nochmal fragen, was hat er gerade gebetet? Eigentlich ist es simpel, man muss nur ein bisschen runterbrechen. Okay? Also was betet Paulus konkret für die Menschen, für Schwenning, für die Kompassgemeinde? Das erste ist Hoffnung. Ja? Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Also die Hoffnung, ganz konkret, ist, dass unsere aktuellen Umstände, egal ob Bodelschwing oder Kompassgemeinde oder Schwabach oder egal was, dass sie nicht definieren, was die Bedeutung meines Lebens ist. Egal wie groß die Sache ist, an der ich beteiligt bin, egal wie fett das gerade aussieht und wie dynamisch das gerade läuft, die Umstände definieren nicht meine Bedeutung. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Ja? Die ist größer als das, was wir gerade sehen und erleben. Bodelschwing, Nazis vor der Tür, Kompassgemeinde, irgendwie waren wir auch schon mal größer, weiß nicht, mal sehen, was kommt. So, unsere Hoffnung ist nicht fixiert an unsere Umstände. Dein Leben ist größer als das. Das Zweite, was er betet, ist der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Das ist eigentlich eine Formulierung aus dem Deuteronomium, die er übernommen hat. Ja? Und das beschreibt im Grunde sozusagen, dass wir als neue Menschen in Christus Teil des Volkes Gottes sind. Und das sozusagen, dass es Gottes besonderes Besitz privilegiert ist mit einer priesterlichen Berufung. Das bedeutet, wir sind Teil dieser unglaublich langen Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit seinen auserwählten Kindern. Und wir gehen als Teil dieser Berufung. Ja, Israel ist berufen worden vor 4000 Jahren, Priester für die ganze Welt zu sein und Gottes Herrlichkeit an die Nationen weiterzugeben. Und das ist der Reichtum des Erbes deiner Berufung. So, du gehst sozusagen als Teil davon. So, du bist quasi priesterliches Geschlecht auf 4000 Generationen, ja, sozusagen. So, das ist der Reichtum der Herrlichkeit unseres Erbes in den Heiligen. Das ist unsere Gemeindegeschichte. Ja? Die geht nicht zurück auf 1910, sondern quasi auf viele tausend Jahre Gemeindegeschichte. Das ist unsere Berufung. Das ist deine Berufung. Das ist der Reichtum seines Erbes in den Heiligen, zu denen du gehörst. Und das Dritte, wofür er betet, ist Kraft. Was für eine Kraft. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Es ist dieselbe Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Welche Art von Kraft ist das? Ist es Kraft Simson-Style sozusagen, dass ich diese Trennwand hier mit dem kleinen Finger wegschieben kann? Für welche Art von Kraft betet ihr? Nicht, dass wir sie haben, sondern dass wir erkennen, dass sie in uns lebt. Welche Art von Kraft? Der nächste Vers sagt es, Vers 20, ich habe es gerade vorgelesen. Es ist dieselbe Kraft, theoretisch, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ich finde das beeindruckend, zu sehen, dass diese Kraft, die aus Totem Lebendiges schafft, in uns lebt. Ich weiß nicht, wie bewusst wir uns dessen sind. Die Hoffnung, das ist das Erste, Umstände definieren nicht meine Berufung, nicht meine Bedeutung, nicht meine Perspektive. Egal, wie es gerade aussieht, wie voll oder wie leer mein Umfeld ist, wie erfolgreich meine Jobperspektive, was auch immer. Egal, wie es gerade aussieht, die Umstände definieren nicht meine Bedeutung und meine Berufung. Und ich bin Teil einer unfassbaren Geschichte, die auf tausende Jahre zurückreicht, Gemeindegeschichte sozusagen. Und das ist meine Berufung, priesterlich, für die ganze Welt und hier vor Ort. Und in mir lebt Gottes Kraft, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten wieder lebendig gemacht hat. Das heißt Auferstehungshoffnung sozusagen. Egal wie tot, wie schwierig, wie herausfordernd dein Umfeld gerade ist, deine Lebenssituation, die Kraft, die Totes lebendig macht. Diese Kraft lebt in dir. Und Paulus betet, dass wir das erkennen, dass wir aufwachen, dass wir merken, okay, da geht was. Ja, dass wir nicht frustriert zurückjammern, gucken, so irgendwie geht's nicht. Also eine Heilungs- und Transformationskraft für alle Umstände. Und dann Vers 21, mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Also, das klingt jetzt ein bisschen spooky auch wieder, aber sag ich mal, auch Quantenphysik hat es schon längst hervorgebracht, dass es nicht nur die Dimensionen gibt, die wir kennen, so drei Dimensionen, sondern dass es wahrscheinlich fünf sogar gibt, wie auch immer. Ja? Und je intensiver man sich beschäftigt mit Quantenphysik, desto spannender wird die Wirklichkeit, weil man merkt, sie ist beeinflussbar durch Dinge, die wir überhaupt gar nicht wahrnehmen und sehen. Und die Tatsache, dass wir irgendwas anschauen, verändert es schon. Ja? So wie auch immer. Ja? Also spannende Sache. Es gibt also sozusagen eine geistliche Wirklichkeit. Man könnte das auch an was anderem verdeutlichen. Also er sagt eigentlich sozusagen, dass unsere Natur, alles Materielle, was wir sehen, dass es nur ein Teil der Wirklichkeit ist, sondern dass es sehr wohl eine geistliche Dimension gibt, die alles, was wir erleben, beeinflusst und auch verändert. Ja? Glauben wir das? Weiß nicht, ob ihr das glaubt. Ja? Er glaubt es jedenfalls. Es gibt sozusagen eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Sagt euch Woodstock was? Ja? Freie Liebe, 69, Hippie und so weiter. Da könnte man jetzt die Frage stellen, wer hat es erfunden? Oder, ne, also sozusagen, da kam eine Generation zusammen in den Spät-60ern, 69, die festgestellt hat, so die Unterdrückung durch die Alten, durch die Boomer-Generation, der wollen wir uns entziehen, ja? Und wir praktizieren jetzt freie Liebe fernab von allen Zwängen und haben Sex mit so vielen Menschen, wie wir wollen, und Sexualität ist nicht mehr gebunden an die Ehe, und von daher ist freie Liebe. Ja? Das sozusagen. Und es hat begonnen mit Woodstock, mit diesem großen Festival. Wer hat es organisiert? Vielleicht 12 Leute. So, aber die Konsequenz davon ist, dass für Millionen Menschen Familie und Ehe völlig verändert wahrgenommen wird. Und dass für Millionen von Kindern die Lebenswirklichkeit anders ist, weil sie aufwachsen mit zerstörten Familienverhältnissen. Weil es für Mama und Papa plötzlich entspannt war, sich einfach zu trennen. Oh, wir lieben uns halt nicht mehr, wo die Liebe hinfällt. Ne? Und so entstehen Patchwork-Familien und so weiter. Ja? Und jetzt könnte man sagen, ja, alles entstanden aufgrund einer einfachen Idee, Sexualität ist nicht mehr gebunden an die Ehe, ja, freie Liebe und so ist ja schön. Aber das Spannende ist, das Resultat ist auch, dass in den 50er Jahren ein Institut eröffnet wurde zur Eindämmung von sexuell übertragbaren Geschlechtskrankheiten. Ja? Zu dem Zeitpunkt gab es ganze 2, als es anfing, in den 50er Jahren. Dann Woodstock, ne? 69er, Hippie, freie Liebe und so. Wie viel gibt es heute? 27, ja, das war der letzte Stand sozusagen. Ja, und das ist irgendwie, das ist doch verrückt, dass dieser Gedanke, oh, das ist eine ganz tolle Idee, dass Sexualität nicht mehr an Ehe und was auch immer gebunden ist, ja, und freie Liebe und Freiheit von den Zwängen und den Konventionen der vergangenen Generation, uns dazu führt, dass eine ganze Generation aufwächst mit einem zerstörten Familienbild, mit kaputten Elternhäusern und mit einer unfassbaren Zahl an sexuell übertragbaren Krankheiten. Man könnte das weiterspinnen. Jetzt zum Beispiel ist dieses Jahr ein Gesetz verabschiedet worden, dass ab 2023 Hühnerembryonen ab dem 7. Tag geschützt sind. Das heißt, man darf sie nicht mehr töten. Was ist die Begründung? Möglicherweise sind sie schmerzempfindsam, weiß man nicht genau, aber es könnte sein. Ja? Also ab dem 7. Tag darf man Hühnerembryonen nicht mehr töten. Aber wie lange darf man Babys töten? Bis zum Tag vor der Geburt. Ja? Und dann gehen sie durch diesen magischen Geburtskanal und plötzlich sind sie Menschen und dürfen nicht mehr getötet werden. So, wer kommt auf so eine Idee? Diese ganzen Dinge. Ja, jetzt könnte man zurückgehen und sagen, okay, wer hat Woodstock organisiert? Weil die Konsequenz sieht man in der ganzen westlichen Welt. Zerstörte Familienverhältnisse, hohe Scheidungsraten, ganz viel Patchwork, kaputte Familiensysteme. Ja? 12 Leute, wie auch immer. Ja? Oder wie viele haben das organisiert? Keine Ahnung. Ist es deren Schuld? Sind die jetzt schuld? Und Paulus würde sagen, nein. Das sind Mächte und Gewalten. Es ist die unsichtbare Welt, die wirksam ist dahinter. Ja? Wer kommt auf so eine Idee, wie jetzt zum Beispiel mit den Hühnerembryonen, dass man die schützen muss, im Gegensatz zum Menschen? So, wie kommt man auf so eine Idee? Wie kann man als Kollektiv, als ganze Kultur zu dem Ergebnis kommen, dass es eine gute Idee ist? Das sind die Grünen oder Hollywood oder was weiß ich. Ja? So Blödsinn, nein. Was würde Paulus sagen? Es sind die Mächte und Gewalten. Da steht was Größeres dahinter. Was völlig irrationale, super destruktive Gedanken für ein ganzes Kollektiv als plausibel darstellt. Sagt, ja, das ist gut, das machen wir. Ja? Wir töten keine Hühnerbabys mehr, weil vielleicht empfinden die was. Keine Ahnung, weiß man nicht. Aber so ein störendes Embryo im Bauch, das kann man schon noch töten. Ne? Macht doch Sinn. Und Paulus würde sagen, ey, es gibt Mächte und Gewalten in der Himmelswelt, die unsichtbare Welt, die Dinge verändert. Ja, und das Spannende ist, dass Deutschland war sozusagen im 19. Jahrhundert der Höhepunkt in allen Bereichen von Forschung, Entwicklung, Philosophie, Psychologie und so weiter. Und dann kommt, jetzt natürlich ist Geschichte nicht monokausal, aber dann kommen zwar so ein paar Ereignisse wie Hyperinflation und Versailler Vertrag und was weiß ich, aber dann kommt jemand daher mit so einer Idee, es ist eine richtig gute Idee, wenn wir alle Juden einfach umbringen. Und das ganze Volk sagt, yay! Und alle Menschen, die behindert sind und psychisch krank und, sorry, dein Sohn, der hat eine leichte Behinderung, der passt jetzt nicht ganz in mein Weltbild. Und das ganze Kollektiv als Volk Deutschland kommt zu dem Ergebnis, das ist eine gute Idee, das machen wir, dann machen wir mit. So, was da passiert? Paulus würde sagen, es sind Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Es ist eine sichtbare und eine unsichtbare Welt, die unser Leben verändert. Und jetzt kommen wir zurück zu Junior Friedrich Bodelschwing. Ja? Er sagt, unabhängig, was in meinem Umfeld passiert, mein Leben gehört König Jesus. Und ich diene König Jesus. Und ich baue ein Umfeld und ich stelle mich auf diesen Vers, dass Jesus regiert über alles, über alle Mächte und Gewalten. Alles hat Gott, Vers 22, muss ich wieder klicken. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Also Jesus ist König von allem. Ja? Bedeutet es, dass Jesus König ist von Schwenningen? Theoretisch schon, ja. Also er ist das Haupt über alles. Aber wo wird seine Herrschaft sichtbar? Das steht da auch. Wo wird die Herrschaft Gottes, der Herr ist, Jesus ist sozusagen Herr über alles, wo wird seine Herrschaft sichtbar? In seiner Gemeinde. Weil wenn ich durch Schwenningen laufe, ist es wahrscheinlich ähnlich wie in Schwabach, habe ich nicht das Gefühl, dass Jesus hier regiert, ja. In der Art und Weise, wie Menschen sich behandeln. Wenn ich mein Umfeld anschaue, ja, dann muss ich wahrscheinlich nur an die Kasse gehen und irgendwie, keine Ahnung, das hatte ich gestern, ja, ich ein bisschen schwungvoll eine gefrorene Lammfilet da auf die Kasse geschmissen. Hast du ein Problem oder was? So. Man schmeißt keine Lebensmittel. So, okay, das war, okay, du standst im Weg, aber egal, wie auch immer. Ja. Aber so sind irgendwie sozusagen, wenn wir uns umschauen, dann ist es nicht die Märchenwelt der Gnade, in der wir leben, sondern, naja, andere Mächte und Gewalten. Ja. Und Paulus macht es deutlich so, wisst ihr, was wir für einem krassen König dienen? Und es ist nicht eine christliche Fantasie. aber sie wird sichtbar, da wo Menschen das ernst nehmen und glauben. Und deshalb betet er dafür. Eröffne die Augen eures Herzens zu sehen, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, was der Reichtum seines Erbes in den Heiligen ist, in euch, und welche Kraft wirksam ist in euch. Dieselbe Kraft, die Todes lebendig macht, dieselbe Kraft, die Jesus zum Herrscher der ganzen Welt eingesetzt hat, dessen Herrlichkeit sich ausdrückt in der Gemeinde. Wo wird sichtbar, sollte sichtbar werden, dass Jesus König ist? Wo sollte das hier sichtbar werden? Hier. Zumindest, wenn wir Paulus ernst nehmen. Ja, hier ist sozusagen Bethel. Hier ist Bethel. Außerhalb ist, und ich will jetzt nicht sagen, die Welt ist böse oder was weiß ich, aber das ist sozusagen der Plan Gottes, ja, dass er sich verherrlicht durch seine Kinder in der Gemeinde. Das heißt, hier müssten wir anders sein. Und Gemeinde ist ja nicht nur das Gebäude, sondern sind die Menschen, da wo sie sind. Ja, dass wir unser Umfeld prägen und verändern. Und der Heilige Geist befähigt uns dazu, dass wir leben, letztlich sogar wie Bodel schwingen. Ja? Dass, wenn die Mächte und Gewalten, ausgedrückt in was auch immer, ja, vor der Tür stehen und einfordern, dass er die Übergabe der Patienten macht, er sagt, nein, ich diene König Jesus. Und ich weiß, welche Hoffnung in mir lebt, dass Gott größer ist als alle Umstände. Egal was passiert, egal was gestern war, egal was morgen kommt, Jesus ist König und macht mich fähig, anders zu leben. Und ich habe eine krasse Verantwortung, weil ich eine krasse Berufung habe. Ich stehe in der Linie von tausenden von Jahren von Geschichte des Volkes Gottes. Und Gottes Kraft lebt in mir. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten wieder lebendig gemacht hat. Und das betet Paulus, dass die Christen in Schwenningen aufwachen, das zu sehen. Und das bete ich für euch. Das habe ich das letzte Mal heute Morgen gebetet. Vater im Himmel, ich bete, dass du echt den Christen in der Kompassgemeinde, dass du die Augen ihres Herzens erleuchtest, dass sie sehen, zu welcher Hoffnung sie berufen sind, was der Reichtum ihres Erbes in den Heiligen ist und dass sie erkennen, zu welcher Kraft, welche Kraft in ihnen lebt. Das ist Gottes Perspektive für uns, dass wir nicht auf die Umstände schauen, dass sie fröhlich erwarten, dass er unsere Augen öffnet, dass wir sehen, was die sichtbare und die unsichtbare Realität darstellen. Ja, dass das hier nicht ein träger Haufen ist von ein paar wenigen, sondern dass hier der Ort ist, wo es reicht, wenn einer aufsteht, wie Bodel Schwing Junior, und sagt, ich diene König Jesus, hier regiert König Jesus. Und hier entsteht eine Märchenwelt der Gnade, in der wir anders leben. Und Gott wird sich dazu stellen. Amen. Wollen wir noch in eine Gebets-Lobpreiszeit gehen, wo wir das ein bisschen ausdrücken?